ARD Sounds.
Wird eine fette Zuckersteuer auf Softdrinks packen, 400% oder so. Ich will, dass eine Cola 11 Euro kostet.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig möchte das Schwarzfahren entkriminalisieren. Ich glaube aber, dass es der falsche Ansatz ist.
Du hast dich verändert, Sarah. Du hast dich verändert von damals. Auf den kleinen Bühnen.
Also weißt du, wenn du richtig Kohle hast, okay, dann ist eine Fahrt mit der U8 halt einfach mal so 2000 Euro.
Das wäre krass, wenn es irgendwie so einen Cum-Ex-Banker oder Anwalt gäbe, der so mit all dem davongekommen ist und dann fährt er einmal U8 in Berlin und wird dafür eingebuchtet.
Extra 3. Bosettis Woche.
And lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Genau, die nächste große Reise der Menschheit beginnt. Und zwar mit einer neuen Folge von Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und vielleicht fliegen wir heute nicht zum Mond, aber dafür sitzt mir ein Mann virtuell gegenüber. Und zwar einer, den ich schon vor Jahren auf kleinen Bühnen in Berlin getroffen habe. Jetzt ist er Stand-Up-Comedian. Er war mit Felix Lobrecht auf Tour. Er hat den Deutschen Comedy-Preis gewonnen. Und wenn wir uns treffen, dann meist bei Extra 3 und er klingt so.
Nichts ist patriotischer, als den Mut zu haben, für unser Land anderer Leute Kinder an die Front zu schicken. Das ist ein Zitat von mir, jetzt eben gerade.
Ich bin eigentlich kein Fan von so Wörtern wie White Privilege, aber mit dem Fahrrad Ländergrenzen überschreiten. Das ist ein White Privilege.
Für euch waren die Amerikaner immer der große Bruder. Für uns aber der böse Stiefvater mit Gürtel. Den lernt ihr jetzt auch ein bisschen kennen. Ja? Und dabei sind der Fantasie eigentlich auch keine Grenzen gesetzt. Die gelten ja eh nicht mehr. Ne? Kolumbien, Grönland, vielleicht irgendwann sogar Schleswig-Holstein.
Das könnte mein neues Ding werden, Alter, dass ich immer so einen flotten deutschen Spruch drauf habe. Wenn mich jemand erkennt, so, hey, bist du Gabus Galanta? Ist der Pass katholisch? Komm schon, ey.
Gabus Galanta ist heute da. Hallo.
Ja, hallo. Hi.
Es ist so traurig, weil ich komme aus Aachen ursprünglich, ne, so Dreiländereck. Das heißt, ich bin schon so oft mit dem Fahrrad über Ländergrenzen gefahren, dass ich mich schäme.
Ah ja, okay. Musst du nicht. Das war nicht die Absicht des Bits. ist für mich übrigens.
Das hatte wahrscheinlich einen ganz anderen Kontext, ne?
Aber ja, nee, also gerade eben mein erster Gedanke war einfach nur so ein, das kennst du vielleicht auch, so ein, man sagt ja jetzt, ein cringiges Gefühl, sich selbst so zu hören, diese Zusammenschnitte. Das ist also, ja, ergibt halt voll Sinn, aber sich selber dann so zu hören und diese ganzen Sachen war da immer so, ah, okay, das habe ich alles gesagt. Na gut. Ja.
Das ist so lustig, weil wir machen das noch gar nicht so lange, ne? Diese Vorstellung von GästInnen mit Zusammenschnitt. Ich finde das ja total schön, weil dann hört man halt mal, was die schon so gesagt haben.
Ja.
Und ja, viel besser, als wenn ich es nacherzählen würde. Aber es gibt ganz oft diese Reaktion darauf und ich kann die total nachfühlen.
Ja, voll.
Aber ist es nicht irgendwie absurd, dass wir uns in die Öffentlichkeit stellen, auf Bühnen und im Fernsehen reden und reden und reden und reden und dann so leiden, wenn wir das selber hören?
Schon. Also es ist bei mir auch mal so, mal so. Es ist auch ein bisschen, glaube ich, stimmungsabhängig und auch abhängig, welche Stellen genau. Ich hatte das jetzt auch nicht bei allem, was ich da gehört habe, aber bei einigen Sachen. So, wenn es auch nur der Satz ist, also für so einen Zusammenschnitt macht das natürlich total Sinn, aber wenn es dann nur so ein Satz ist, bin ich so, ah, das klingt irgendwie komisch. Es hat ein bisschen was für mich von dem Vergleich, wenn man Stand-Up einfach abgetippt lesen würde, sozusagen, dann ist es für mich auch so, oh, das klingt ja furchtbar oder das ergibt ja gar keinen Sinn oder was sage ich denn da alles? Und so ein Gefühl habe ich manchmal, wenn ich dann so einen kurzen Schnipsel nur sehe oder so, dann naja, da habe ich das kurz. Aber es ist ein bisschen absurd dafür dass man sich irgendwie vor die Leute stellt und das macht und danach irgendwie, Leute würden denken, man feiert alles, was man die ganze Zeit tut und kann nicht genug von sich kriegen, aber so ist es oft nicht.
Ja. Obwohl, ich glaube, die Leute gibt es auch. Mhm. Das existiert durchaus. Ich trage das auch nicht so in mir. Obwohl, ich hatte so einen Moment mal, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwie, ich finde vor allen Dingen, wenn Leute sich alte Sachen angucken oder auch lesen, dann hat man immer so ein bisschen Angst, ne?
Ja.
Und irgendwann hatte ich den Fall, dass ein Freund wollte ein Buch von mir lesen und es war das drittletzte. Und er hat gefragt, kannst du mir das mitbringen? Und ich habe gesagt, ja, klar. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich geschrieben habe. Es ist bestimmt ganz furchtbar. Und dann habe ich selber den Anfang vom Buch nochmal gelesen und dachte, hey, ist eigentlich ganz witzig.
Ja, das gibt's auch.
Da hatte ich meinen eitlen Moment, weißt du?
Ja, voll, voll. Es ist,
da war ich sehr erleichtert.
Ja, voll, voll. Es gibt echt beides. Also ständig. Es ist irgendwie... Ja, ich werde da auch nicht schlau draus, was da die Lösung ist.
Ja, aber wir sind ja, das wissen wir sowieso, einfach seltsame Menschen, allein schon, weil wir uns auf Bühnen stellen. Also warum sollten wir nicht auch konsequent seltsam sein?
Stimmt eigentlich, stimmt. Weißt du? Ja, wirklich. Yes. Also zu gesunder Umgang mit all dem wäre auch wieder auffällig, wäre auch wieder komisch.
So, kommen wir hierzu.
Die Schnapsidee der Woche.
Ja, wir klären jetzt gleich, welche Seite der Debatte da die Schnapsidee im Kopf hat.
Okay.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig möchte das Schwarzfahren entkriminalisieren. Aber bevor wir darüber reden, lass uns mal kurz eine Begriffsklärung machen. Sagen wir beide, sagen wir Schwarzfahren?
Schwarzfahren, ja. Was sagt man sonst?
Sagen wir.
Ach so, du meintest jetzt, weil das…
Fahren ohne Fahrschein.
Ah, okay, so ein… Also, weil ist das jetzt ein Ding gerade, dass das ein unkorrekter Begriff ist?
Ja, es ist so. Also, es gibt offenbar keinen rassistischen Ursprung dieses Wortes. Aber ich hatte irgendwie, ich hatte so im Kopf, dass das doch mal diskutiert wurde. Und dann habe ich nochmal geguckt. Also offenbar ist Schwarzfahren hat keinen rassistischen Ursprung als Begriff, aber es gibt wohl Menschen, die finden, dass das Wort Schwarz nicht mit negativem oder kriminellem in Verbindung gebracht werden soll, einfach weil es so oft aus rassistischen Gründen mit negativem und kriminellem in Verbindung gebracht wird.
Ja, was ist denn der Hintergrund? Das wäre jetzt eigentlich interessant von Schwarzfahren. War das irgendwie, also… Gibt es da wie kommt man?
Ja, habe ich vergessen.
Ah, ja.
Aber es hatte wirklich gar nichts damit zu tun.
Okay,
irgendwie einen anderen, wie auch immer.
Dann hast du von mir.
Ich finde, man kann es benutzen.
Du hast von mir die Freigabe als Repräsentant von allen
das
Menschen.
Ist von Migrations- dir, ja, das ist.
Ja,
das
ich gebe das. Ich bin der Pressesprecher gerade für uns alle, ohne schwarz zu sein. Deswegen. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es da überhaupt eine Diskussion zu gibt. Oder gibt es ja auch gar nicht wirklich, ne?
Ja, es gibt wohl eine, aber ich glaube, sie ist nicht riesig.
Okay.
Ich finde es, glaube ich, nicht, also ich bin natürlich nicht diejenige, die es entscheiden sollte, ne? Aber ich glaube, ich finde es nicht ganz stimmig, weil es sich ja eben auch gar nicht auf einen Menschen bezieht, der so benannt wird. Also sonst kannst du ja auch sagen, oh, die schwarze Nacht ist dann auch plötzlich, wenn man es als was Negatives bezeichnet, wäre dann was Rassistisches und das sehe ich nicht so. Egal, also wir sagen es jetzt.
Wir sagen es, ja. Wir haben uns darauf geeinigt.
Mal gucken, ob es einen Shitstorm gibt. Ich glaube aber nicht. Wahrscheinlich eher so ein Shitstorm. Warum musst du da jetzt minutenlang drüber reden? Das nervt, komm zum Thema.
Wahrscheinlich. Den würde ich am meisten verstehen.
Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Ich auch. Naja, hey. Okay, wir kommen zum Thema.
Ja.
Also, die Justizministerin möchte das Schwarzfahren von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit herunterstufen, also möglichst entkriminalisieren, um die Justiz zu entlasten und damit deshalb niemand im Gefängnis landet. Und ich habe mal so zwei Meinungen dazu mitgebracht. Die erste ist von Leonard Issen von der Gesetzesinitiative Freiheitsfonds und der sagt dazu das hier.
Hier werden Menschen unter Aufwand von ganz, ganz viel Geld dafür eingesperrt, dass sie ganz, ganz wenig Geld haben. Sie haben einfach zu wenig Geld für ein Ticket in Bus und Bahn und werden dann deswegen angezeigt und strafverfolgt. Meistens bekommen diese Menschen eine Geldstrafe dafür. Wenn sie die nicht zahlen kann, dann tritt anstelle dieser Geldstrafe trotzdem eine Freiheitsstrafe. Und so landen jedes Jahr in Deutschland 9.000 Menschen unnötigerweise im Gefängnis.
Und demgegenüber steht die Meinung vom CDU-Abgeordneten Axel Müller, der das hier dazu sagt.
Wer hartnäckig die Gesetze vorsätzlich verletzt, der verdient auch eine angemessene Sanktion des Rechtsstaates, um ihm die Grenzen seines Handelns aufzuzeigen, um auch andere davon abzuhalten, es ihm gleich zu tun.
Was sagst du?
Also mein erster Gedanke ist, ich finde, um für diese Kriminalisierung weiterhin zu sein, ist Axel Müller der perfekte Name. Also das ist ja wirklich der perfekte Name und auch, dass er von der CDU ist und auch der gesamte Text. Also ich finde es manchmal allgemein in der Politik, finde ich es manchmal echt interessant, wie man sich so klischeehaft eine Person überlegen könnte, samt Namen und Position und ist dann einfach so komplett also das hätte ich mir ja auch ausdenken können, dass derjenige dagegen, der dagegen ist, einfach Axel Müller heißt und genau das sagt und dann ist es halt wirklich in der Realität so, das finde ich immer ganz spannend, also wie sehr, ich glaube das gibt es auch mit Klamotten.
Ich gebe zu, Axel Müller von der CDU erfunden.
Ach, ist erfunden?
Das gibt ihn nicht wirklich.
Ah.
Nein, aber schön, dass du sofort glaubst.
Ah ja, okay, ja eben. Ja, also man hätte mich jetzt um beide. Ja. Genau. Man sieht es ja auch an den Klamotten auch von Politikern, dass man schon anhand der Garderobe einschätzen kann, welche Partei es ist, finde ich. Also das geht ja auch. Also das ist dann manchmal, finde ich.
Das ist oft so.
Ja, das ist schon, finde ich spannend. Also, mich war die Zahl 9000 gerade sehr überrascht. Wusstest du das, dass es so ein großes Ding ist? 9000 Leute sind im Gefängnis jedes Jahr wegen, also ich hätte gedacht, das sind so 12, denen das passiert. Also die ist
ja,
so
ja,
sehr
nee,
übertreiben.
Ich hatte die Zahl, also das ist keine Zahl, die ich mir jetzt intuitiv auch selber gedacht hätte. Ich hatte sie nur irgendwann tatsächlich schon mal gehört, weil es ja diese Initiative gibt von dem ersten Herrn, den wir da gerade gehört haben, die gerne mal Leute aus dem Gefängnis dann freikaufen.
Wow.
Das heißt, ich hatte sie mal gehört, aber ich hätte sie auch nicht geschätzt.
Ja. Da bin ich echt überrascht. Ich war auch, für mich war das, also ich habe das vor Jahren mal mitbekommen, da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, dass man überhaupt dafür ins Gefängnis kommen kann. Dann wäre ich echt deutlich weniger schwarz gefahren in meinem Leben. Ich wüsste, dass das überhaupt drin ist. Also ich finde schon, man sollte nicht ins Gefängnis kommen dafür. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt so ein großes Ding ist und dass es so oft passiert.
Ja, also es kommen natürlich halt diejenigen ins Gefängnis, die Geldstrafe nicht zahlen können. Ne? Mhm. Und das sind natürlich die Leute, die sich die Geldstrafe nicht leisten können. Also die allerwenigsten, die sich die Geldstrafe leisten können, werden ja sagen, ach, dafür gehe ich jetzt ins Gefängnis.
Ja.
Das wäre dann wahrscheinlich eher die Ausnahme. Insofern ist es natürlich ein Problem, weil nur die Armen darunter leiden.
Also wird Armut kriminalisiert, kann man so rum ein bisschen argumentieren.
Genau. Und deswegen wäre ich instinktiv erstmal auch sofort auf der Seite derer, die ne, sich diese Geldstrafe nicht leisten können und dann ins Gefängnis müssen. Und mein erster Impuls wäre sofort, ja, entkriminalisieren. Mhm. Ich glaube aber, dass es der falsche Ansatz ist. Also erstmal haben Gesetze ja einen Sinn. Ne?
Mhm.
Ich klinge jetzt ganz kurz wie Axel Müller.
Du hast dich verändert, Sarah.
Ganz kurz.
Du hast dich verändert von damals auf den kleinen Bühnen. Also das ist ein Satz, der mich komplett überrascht hätte, als wir uns kennengelernt haben. In Kreuzberg.
Sorry, Leute,
Gesetze haben einen Sinn.
Die CDU. Total. Also CDU ist an der Macht. Ich muss mich halt auch, ich muss schon auch gucken, wo ich bleibe.
Du bist älter geworden. Das ist das Ding. Nein. Du bist älter geworden.
Ja, genau. Nein, ich kriege die Kurve noch, ich verspreche es. Ja. Aber grundsätzlich haben Gesetze einen Sinn. Ne? Also
grundsätzlich.
Ich bin nicht grundsätzlich für Anarchie und gegen alle Regeln. Ich finde immer ganz gut, wenn Regeln Sinn ergeben und man sie auch nur dann befolgt, wenn sie Sinn ergeben und dass wir sie zu jedem Zeitpunkt hinterfragen. So.
Ja.
Aber Gesetze haben ja einen Sinn und es gibt ja sinnvolle. Ne? Und wir sollten erstmal schon irgendwie froh sein, dass es Gesetze gibt.
Okay.
Und sowas wie Klauen ist verboten, ist ja grundsätzlich ein sinnvolles Gesetz und eine Dienstleistung zu klauen ist auch verboten. Alles erstmal grundsätzlich richtig so.
Mhm.
Ich bin allerdings auch der Meinung, dass niemand dafür ins Gefängnis kommen sollte. Die Sache ist, ich glaube, die Lösung sollte nicht unbedingt sein, dann tun wir halt so, als sei das nicht ganz so verboten, sondern dann sollten Menschen mit wenig Geld ganz legal nichts oder nur sehr wenig für ihre Fortbewegung im öffentlichen Verkehr bezahlen.
Yeah.
Sprich, es sollte einfach ein Ticket geben für Menschen mit wenig Einkommen. Also wenigstens für die 9-Euro-Ticket. Das wäre halt viel eher mein Ansatz. Das wäre ja eine echte Entkriminalisierung, dass die überhaupt gar nichts Illegales tun müssen, weil sie kein Geld haben, weil sie halt, weil sie genau wie alle anderen es sich leisten können, im öffentlichen Verkehr sich fortzubewegen, ohne ohne kein Ticket zu haben, also mit einem Ticket. Weißt du, was ich
ja,
meine?
Ja, finde ich sehr sinnvoll, finde ich sehr sinnvoll. Außerdem, ich finde, genau, man kann es ja daran testen, was hier geklaut wird. Also sozusagen, also Öffis fahren ist nicht so geil. Also das ist jetzt nicht so etwas, was man klaut aus so, weil man irgendwie sich bereichern will oder Luxus oder es ist jetzt keine Rolex, die, ne, das ist kein Einbruch in dem Sinne. Also das ist ein sehr Low-Level-Diebstahl und wer das klaut, muss ja wirklich verzweifelt sein. Also das ist ja, es ist ja so, wie wenn man in den Supermarkt einbricht und einfach nur Mehl und Wasser klaut und einfach, ja, das Mindeste, um hier zu überleben. Ich back mir mein Brot selber. Ich will halt wirklich fast nichts von euch. Und dann macht es Sinn, bei so etwas, wenn man so einen Diebstahl mitkriegt, dass man sagt, ja, okay, das ist jetzt hier quasi die Person, der geht's gar nicht gut, weil das würde ich ja nie klauen. Wobei, warum jetzt sozusagen, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum dann noch 9 Euro und nicht 0 Euro? Also, weil es könnte ja sein, dass…
Weil das 9-Euro-Ticket, das ist sozusagen das Höchste, worauf ich zu hoffen wage, weil es das schon mal gab.
Ah,
also,
der, okay.
Ne, von mir aus sehr gerne 0 Euro, wo jetzt PolitikerInnen aus der CDU wahrscheinlich das Wort sagen, oh, aber Finanzierbarkeit, aber das tun sie beim 9-Euro-Ticket auch. Das war einfach nur, das war dieses Rest bisschen Realismus, dass ich da…
Ah, okay, hier.
Ja, genau. So. Hey, 9-Euro-Ticket, ich meine, wir hatten es halt. Weißt du, wir hatten es und
einmal
es war
passiert.
Großartig.
Es war ein Unfall.
Und deswegen,
ja, es war aus Versehen.
Es wurde wirklich wie einer behandelt.
Ja, es war aus Versehen einmal richtig gut. Aber das ist das Ding mit, ist es nicht das Ding mit, ich meine, ich möchte jetzt auch nicht derjenige sein, der immer irgendeine linke Position hat, aber es ist ja bei der CDU oder bei konservativen Parteien, ja, die kommen ja bei allem mit dem Argument Finanzierbarkeit, wovon arme Menschen profitieren würden. Also das ist ja… so total berechenbar. Das passiert ja immer. Also
ja, wohingegen Milliardäre ganz wundervoll finanzierbar sind.
Ja,
ne?
Voll.
Das,
also,
das ist ein bisschen,
ich meine, man kommt sich dabei dumm vor, so ein bisschen diese Argumente zu wiederholen. Aber solange diese Probleme nicht gelöst sind, ist es dann halt einfach wirklich das Argument. Man hat einen extremen Steuerdiebstahl, der anscheinend, glaube ich, immer noch weiterläuft, weil diese Finanzämter komplett überfordert sind. Ich habe einmal so ein Interview gesehen mit der… Oh, wie heißt die Frau, die jetzt bei der Finanzwende im Vorstand ist und die Seiten gewechselt hat? Sie war Staatsanwältin.
Anne Brohilker?
Brohilker. Und das fand ich irgendwie total interessant, weil ich irgendwie vom nebenbei Nachrichtenverfolgen dachte, ja okay, dieser Cum-Ex-Skandal, das wurde jetzt einmal aufgedeckt, die sind in der Aufarbeitung sehr langsam und viele Leute entgehen denen dann, aber man kann ja wohl davon ausgehen, dass allgemein diese Art von Steuerdiebstahl und Betrug ja dann ja jetzt aufgehört hat, weil die Leute einfach Angst haben, erwischt zu werden, aber soweit ich das jetzt noch mich richtig erinnere, meinte sie, nee, das geht jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit weiter, weil es einfach gut möglich ist, weil man da gar nicht so gut hinterherkommt der Staat das gar nicht so verfolgt, wie er es eigentlich verfolgen müsste, wenn es um solche Summen geht. Also ja, es ist einfach ein Dauerproblem.
Ja. Also ich will jetzt auch nicht so tun, als sei sowas wie ein Bundeshaushalt eine einfache Sache und ne, aber grundsätzlich kann man sagen, wir klären das hier kurz. Nein, aber grundsätzlich, ja, also grundsätzlich kann man wirklich sagen, wenn man die Steuern eintreiben würde, die eigentlich fällig wären und wenn man vielleicht dann auch noch sowas Verrücktes tun würde, wie Überreiche gerecht an der Gesellschaft zu beteiligen, ne, finanziell,
ja,
und ordentlich zu besteuern, dann hätten wir schon sehr viel weniger Geldprobleme und solange sozusagen das nicht passiert, ist das Argument, Dinge seien nicht finanzierbar, halt so ein bisschen luschig. Weil dann macht doch erstmal das.
Ja,
voll. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Ich will aber nochmal kurz einhaken. Ich finde, um auf einen ganz wichtigen Punkt zu kommen, du hast eben gesagt, ja, Schwarzfahren öffentlicher in den Öffis, das ist nicht geil.
Man ist
aber
auch immer angespannt,
naja, so ein bisschen
übrigens.
Cool.
Es ist auch ein bisschen, man ist auch die ganze Zeit innerlich angespannt. So, das wollte ich nochmal einwerfen.
Aber man kann auch so ein bisschen Profi werden.
Ja, okay, das stimmt.
Aber man kann auch so ein bisschen Profi werden, ne, wenn man das in Berlin macht. Also ich habe das natürlich nie gemacht.
Ich auch nicht. Aber, ich habe das aus satirischen Gründen vorhin gesagt. Das war Satire.
Ja, ich würde jetzt auch nur aus satirischen Gründen kurz sagen, dass ich das früher viel gemacht habe, weil ich kein Geld hatte. Man wird natürlich sehr gut darin, die Kontrolleure zu erkennen.
Stimmt.
Also man sieht den ja schon an, wenn die einsteigen und wenn man aussteigt.
Ja, das sind einfach so Türsteher, die um 11 gehört. Uhr, die man um 11 Uhr sieht, 11 Uhr vormittags. Das ist einfach derselbe Typ Mensch.
Ja, die haben so nicht immer.
Obwohl manche,
nicht immer,
ne, manche
aber die haben
nicht
so einen bestimmten Blick.
Ja, stimmt. Ja.
Die, manche sind sehr auffällig. Das ist so ein bisschen ein Wunder, dass die nicht laut pfeifend reinkommen, um nicht aufzufallen.
Das stimmt, das
so,
stimmt.
Man,
wobei,
man fühlt es ihnen an.
Ja, voll. Wobei einige von denen, irgendwann gab es dann diese, da kriegt man manchmal neue Techniken mit. Es gab es dann auf einmal, dass die eingestiegen sind und gar nicht sofort kontrolliert haben, sondern so zwei Haltestellen mitfahren und dann auf einmal aus dem Nichts. Das fand ich immer sehr, sehr überraschend. Das war so eine neue Taktik, die sie dann auf einmal hatten. Weil man,
die ist ziemlich schlau, das muss man ihnen lassen.
Ja, und teilweise, dass dann auch Frauen dabei waren, weil es ja oft immer so ein Männerberuf ist, ne, weil man ja sozusagen diese körperliche Konfrontation eventuell hat. Und manchmal, auf einmal waren so mehr auch Frauen dabei, da war man auch überrascht, weil ich Frauen gar nicht im Verdacht hatte. Ich habe mich immer nur auf Männer, düster reinschauende Männer konzentriert.
Wie naiv.
Ja,
von
absolut
dir.
Naiv. Absolut naiv.
Frauen werden schon nicht, oh doch.
Doch, tatsächlich.
Ja. Was man ja, wenn man jetzt schon das alles nicht will, wenn man schon dieses Recht auf Fortbewegung den Armen nicht zugestehen möchte, was eigentlich hier komplett absurd ist, dann könnte man ja wenigstens sagen, diese Geldstrafe sollte ans Einkommen gekoppelt werden.
Oh,
also weißt
okay.
du, wenn du kein Einkommen hast, keine Geldstrafe, wenn du viel Einkommen hast, viel Geldstrafe. Und dann müssen vielleicht auch einfach mal die ins Gefängnis, die viel Geld haben.
Stimmt.
Weil sie halt sonst richtig viel blechen müssten.
Oh, das, wär,
das könnte man doch auch machen.
Das wäre krass, wenn es irgendwie so einen Come-Ex-Banker oder Anwalt gäbe, der so mit all dem davongekommen ist. Ja. Und dann fährt er einmal U8 in Berlin. Und wird dafür eingebuchtet. Also, Mann.
Das wäre mega. Und plötzlich kein Problem mit der Finanzierbarkeit des 9-Euro-Tickets mehr.
Stimmt.
Na, guck, wir haben es doch gelöst.
Wir haben es tatsächlich gelöst. Ja.
Und dann werden wir alle zu Kontrolleuren bei der BVG in Berlin.
Das ist die Gesellschaft, in der ich leben möchte, wo jeder den anderen kontrolliert, ob er gerade alles richtig macht.
Ja, nee, wir sind nur alle auf der Suche nach diesem einen Cum-Ex, weißt du,
okay.
der dann
ja,
den kostenlosen Personennahverkehr für alle anderen finanziert durch sein Schwarzfahren.
Ja, das ist so ein.
Das wäre doch.
Das wäre so Hunger Games-mäßig. Also wir jagen einfach einen reichen Menschen.
Wohin entwickelt sich dieser Podcast?
Ey, das ist eine Utopie.
Wobei ich meine, der Denkfehler ist natürlich trotzdem noch, dass die Leute, die ganz wenig Geld haben, ja sowieso nur schwarz fahren, weil sie sich das Ticket nicht leisten können. Man müsste also tatsächlich auch da sagen, auch das Ticket ist ans Einkommen gebunden. Also weißt du, wenn du richtig Kohle hast, dann ist eine Fahrt mit der U8 halt einfach mal so 2000 Euro.
Ja, das wird dann das könnte dann zu so einem Statussymbol werden. Unterreichen, so dieses, guck mal, wofür ich mein Geld verschwende. Also wie reich muss ich sein, dass ich 2000 Euro dafür zahle, unter der Erde angeschrien zu werden, einfach von Leuten, die einsteigen. Ja. Also diese Fahrt zu machen für 2000 Euro, ich finde, das ist das ultimative Geld ist, also ich habe gar, also Geld ist bei mir gar kein Problem, weil, also ich gebe dafür Geld aus.
Alle Taxibetriebe gehen pleite, weil plötzlich alle Reichen damit prahlen wollen, dass sie U8 fahren
können. Das könnte ein neues Statussymbol sein. So wie, es gibt ja manchmal so diese ganz besonders hässlichen Klamotten, die unglaublich teuer sind. Oder es gibt ja manchmal diese Sachen, wo es ja, glaube ich, wirklich psychologisch darum geht, guck mal, wie sehr mir Geld egal ist. Und das könnte das Ultimative sein. Ja, das ist eigentlich auch eine Lösung.
Ey, guck mal, wir haben es, ne?
Wir haben,
ich glaube, damit so ziemlich alle Bundeshaushaltsprobleme gelöst.
Haben wir.
Und die Sache mit dem Schwarzfahren sowieso.
Ja, ja.
So leicht geht das.
So leicht geht das. Jetzt müssen wir einfach nur über die Finanzierung der Bundeswehr nochmal reden, ob da wirklich alles Geld rein muss. Und dann hätten wir als Gesellschaft sogar wieder Geld für Sachen, von denen wir alle was haben.
Ja. Ich glaube, vielleicht sollten wir doch in die Politik. Ah, ich habe es gesagt. Nein, ja. Das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Aber die Politik sollte sich diesen Podcast anhören und am Ende der Folge denken, stimmt, genau so machen wir das.
Genau so machen
Herr Merz.
Ja.
Wir machen gleich noch eine Runde Speed-Dating.
Okay.
Aber vorher hören wir, es klingt jetzt dramatischer als es ist, du musst kein Date mit Axel Müller haben, keine Sorge. Wir hören vorher noch ein bisschen Musik, denn es gibt ja auch Podcasts, die sich mit noch schöneren Dingen beschäftigen als mit der deutschen Gesetzgebung. Zum Beispiel mit den Beatles.
Bosettis Woche Podcast-Tipp. Here comes the sun.
Here comes the sun. I say, na, hast du auch direkt einen Ohrwurm? Damit bist du nicht alleine. Here comes the sun ist einer der beliebtesten Songs der Beatles. Aber weißt du auch, welche dramatischen Geschichten die Beatles erlebt haben, bevor dieser wunderschöne Song entstanden ist? Im Podcast Being the Beatles erfährst du alles über die vier Jungs aus Liverpool, ihre wahnsinnige Erfolgsgeschichte, ihre Abgründe und wie sie die Popmusik für immer verändert haben. Alle Folgen von Being the Beatles, eine Pop-Revolution, findest du in ARD Sounds und überall, wo es gute Podcasts gibt.
Kommen wir zur heutigen schnellen Runde.
Speed Dating.
Die Idee ist, ich stelle dir zu jedem Thema eine Frage und du gibst mir eine schnelle Antwort. Bist du bereit?
Eine schnelle Antwort?
Ja, mal gucken,
okay,
ob das klappt.
Kann ich
ehrlich gesagt,
bringen.
Schnell,
gut.
Egal. Wir nehmen das nicht so genau.
Ja, bloß nicht nachdenken.
Genau.
Große Probleme lösen.
Ja, weil ja, es gibt ja, okay, weißt du, es gibt ja verschiedene Themen, die aktuell sind und wir gehen die jetzt ein bisschen durch. Also, los geht's. Eine Umfrage zeigt, die Mehrheit der Deutschen will, dass Deutschland klimaneutral wird. Aber daran, dass das bis 2045 klappen wird, glauben nur noch ungefähr so viele Menschen, wie heute die FDP wählen würden, nämlich 4%. Was meinst du, ist wahrscheinlicher? Wird Deutschland klimaneutral oder gibt es ein Revival der FDP?
Ah, okay. Ich glaube beides. Ich bin optimistisch. Ich glaube, die FDP buddelt sich da irgendwie wieder raus, ohne Fan zu sein. Und irgendwie denke ich, Deutschland, also ich meine, da sind jetzt noch wie viele Jahre? 19 Jahre. Und mit steigenden Energiepreisen und wenn Öl immer teurer wird oder teuer bleibt und all dem, Ich schließe mich gerne dieser Minderheit von 4% an. Ich glaube dran.
Also sagen wir, auch mit einem zukünftigen Bundeskanzler Wolfgang Kubicki wird Deutschland das noch schaffen.
Nee, dann gar nicht. Dann
tatsächlich. Wie lustig wäre das denn?
Dann,
Bundeskanzler Wolfgang Kubicki. Seltsamerweise spricht sich das gut.
Ja.
Der hört ab heute auf jeden Fall den Podcast.
Das stimmt. Ja, ich meine, er würde eigentlich mal gucken, wann das möglich wäre, aber so in diese Trump-Ära würde er eigentlich ganz gut reinpassen, so als so dieser Kommunikationsstil. Ja, ich glaube, der mag das auch immer so ein bisschen ruppiger, also nicht auf dem Level von Trump natürlich, aber ich glaube, er könnte mit ihm so eine komische Buddy-Ebene finden, wo dann… Ich glaube, Wolfgang Kubicki ist privat witzig, zum Beispiel.
Ja, Markus Söder aber sicherlich auch.
Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Markus Söder…
Obwohl, der ist bühnenwitzig.
Ja, genau. Und ich glaube, mit Wolfgang Kubicki kann man echt eine witzige Zeit, also eine spaßige Zeit haben. Alles ablehnen, was er so inhaltlich sagt, aber das ist dann auch egal, weil es einfach, trinkt man irgendwie Weißwein und redet. Ich habe mal irgendeinen Artikel über den gelesen, dass er so ein Zweite Weltkriegs-Filme-Fan ist und das bin ich auch und das wäre so meine Ebene mit ihm, dass wir einfach über Band of Brothers reden und der Soldat James Ryan und ich glaube, ich hätte eine gute Zeit mit ihm.
Ja, ey, ich bin großer Wolfgang Kubicki-Fan, wirklich. Ich finde Wolfgang Kubicki großartig.
Echt, ja?
Ja, total. Der sagt immer so Sätze. Weißt du, der sagt immer Sätze. Genau. Der sagt so Sätze, bei denen man immer denkt, so stimmt. Und dann haut man mit der Faust auf den Tisch, wenn man so stimmt. So. Und das ist irgendwie sowas wie, als hier Energieknappheit, ne? Russland hat die Ukraine überfallen und dann wussten alle nicht, werden wir wohl genug Energie haben? Und Habeck hat irgendwie gesagt, dass er weniger lang duscht. Und Wolfgang Kubicki gesagt dann, ich dusche so lange, bis ich fertig bin. Also, der sagt so Sätze. Das ist total toll. Man darf halt dann nicht drüber nachdenken. Das ist ganz wichtig. Man darf nicht irgendwie denken, okay, man muss natürlich schon irgendwie noch drei andere Dinge bedenken und dann stimmt das eigentlich alles gar nicht. Wenn man nicht drüber nachdenkt, dann kann man Wolfgang Kubicki genießen.
Voll, 2, 3 Weißweinschorlen und dann ist es ein geiles Gespräch. Also.
Ich glaube auch, 2, 3 Weißweinschollen helfen immens dabei, eine lustige Zeit mit Wolfgang Kubicki zu haben.
Denke ich, ja.
Wir werden sehen, ob wir das irgendwann mal in der Realität testen können. Ah, guck, so läuft das hier mit den schnellen Runden. Kommen wir zum nächsten Thema und das leitet ein Daniel Günther.
Es geht darum, nicht mehr Steuereinnahmen zu generieren, sondern dafür zu sorgen, dass einfach weniger Zucker in den Getränken drin ist.
Es wird mal wieder eine Zuckersteuer diskutiert, vor allem auf süße Softdrinks. Was sagst du, zuckerhaltige Getränke stärker besteuern oder Zucker ganz verbieten?
Ich würde beides, ganz komisch beides machen. Einfach. Oh, da bin ich aber da bin ich wirklich.
Besteuern und verbieten.
Besteuern und für die es illegalerweise konsumieren, die müssen halt krass zahlen. Nein, aber. Da bin ich sehr stark für. Ich würde eine fette Zuckersteuer auf Softdrinks packen. Ich finde, das ist wirklich eins der schlimmsten Produkte, auf die Menschheit je gekommen ist. Ich würde da 400% oder so. Ich will, dass eine Cola 11 Euro kostet im Supermarkt. Einfach, das ist einfach, dass es so teuer wird, dass Leute sich illegal Cola machen. Also, und dann haben wir wieder das Problem. Das ist dann auch nicht gut. Aber, es ist ein furchtbares Produkt, Softdrinks allgemein und ich bin total dafür, das irgendwie runterzufahren. Ich sehe manchmal krass übergewichtige 8-Jährige mit einer Fanta in der Hand und dann denke ich mir, ja, das ist, kannst in dem Alter gar nicht dieses Gewicht erreichen, ohne Softdrinks. Das ist meine sehr simple, das ist hier gar nicht medizinbiologisch irgendwie abgesichert, was ich sage, offensichtlich. Aber weißt du, was ich meine? Manchmal sieht man 8-Jährige, wo man sich denkt, wie hast du das denn geschafft? Und dann sieht man den Einkauf oder sieht was hier das ist einfach, ich glaube, das ist ganz viel Softdrinks und das ist furchtbar für uns als Gesellschaft. Ich glaube, also das sind enorme Kosten, die da entstehen. Jetzt werde ich ganz ernst, enorme Kosten fürs Gesundheitssystem, ja.
Ja, ich finde das auch gut, wenn wir hier mal so ein bisschen den Verbote-Podcast machen, weil irgendwas muss die Menschen ja aufregen, ne? Ich meine, Leute schreien dann natürlich gerne, staatliche Bevormundung und so, aber ich finde auch, Zucker ist einfach eine Droge.
Voll.
Leute, behandelt die wie, also ich finde sowieso krass wie, also das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ne? Aber ich finde schon krass wie wir unsere Kinder mit Zucker vollhauen, so früh und so viel und das sollte nicht passieren. Ich fände es schon ganz interessant, wenn man Zucker verbieten würde, weil dann tatsächlich, dann hätte man so einen Zuckerschwarzmarkt, ne? Dann hätte man so
auf jeden Fall
plötzlich so Dealer, Zuckerdealer. Das wäre vielleicht nicht die Idee, aber klar, Cola 11 Euro, das ist die neue Forderung.
Ist ein fairer Preis. Ich meine, da kann man wieder argumentieren, dass es sozusagen, dass arme Menschen sich keinen Zucker mehr leisten können.
Das ist ja auch gar nicht unbedingt die Konsequenz daraus, ne? Weil die Konsequenz der stärkeren Besteuerung ist ja nicht unbedingt, dass die Cola 11 Euro kostet, sondern dass die Leute denken, guck mal, also die Unternehmen sich denken, guck mal, ich mache vielleicht besser keine Cola mit ganz viel Zucker drin, sondern etwas mit weniger Zucker drin, was dann eben nicht darunter fällt,
sodass
es nicht so teuer ist. Sprich, die Konsequenz können auch einfach gesündere Produkte im Supermarkt sein und weniger sehr ungesunde Produkte.
Ja, das finde ich gut. Weißt du, was ich gut finden würde? Wenn man schrittweise, dass der Konsument quasi nichts merkt, sondern das ist so, gab ja auch ein bisschen die Diskussion, über die sogenannte Mogelpackung, dass die Inflation an uns weitergegeben wurde, nicht über Preise, sondern dass die, ne, dass die Menge reduziert wurde in den Produkten. Und dass man das macht mit Zucker quasi, dass nach und nach der Zucker aus liebgewonnenen Produkten verschwindet, ohne neue Etikettierung, dass es eine Snickers Zero heißt oder irgendwie sowas, sondern Leute kaufen weiterhin ihre Milka und all das und auf einmal, also das ist auch so eine Umgewöhnung, weil du kannst den Leuten auch nicht einfach Zucker wegnehmen, das ist auch ein Schock, sondern einfach so, dass einfach deutlich weniger Zucker drin ist. Also und dann ist alles okay. Also ich bin ja dann nicht so komplett gegen Zucker. Ich finde Kuchen auch gut. Also das würde ich ja auch ausnehmen. Aber dass man so aussehen.
Weil das esse ich gern, ich verstehe.
Man muss ja hier auch mal an mich denken.
Zucker-Mogelpackung ist so super.
Das ist bei Gesetzgebung ganz wichtig.
Du kaufst die Cola für die 11 Euro dann. Ja. Weil du verdienst ganz viel Geld damit, dass du gegen Zucker wetterst.
Richtig.
Und bist dann so reich, dass du als einziger dir noch Cola leisten kannst.
Ich werde Konditor.
Das trinken die Milliardäre dann in der U8. Ja. Weißt du, das ist dann ein Statussymbol.
Das, genau, das ist das Ultimative.
Nächstes Thema. Die Artemis 2 hat den Mond umrundet und ist auf dem Rückflug zur Erde. Was würdest du eher mitmachen? Mit einer Rakete auf den Mond oder mit einem U-Boot in die Tiefsee?
Ah, ja. Das ist eine sehr interessante Frage, weil das heißt ja immer, wir wissen weniger über die Tiefsee als über das All, habe ich mal gehört, wie weit das noch aktuell ist. Aber die Tiefsee macht mir irgendwie mehr Angst. Ich weiß nicht, was da unten ist. Irgendwie finde ich es auch gruseliger, nach unten zu fahren, als nach oben geschossen zu werden. Deswegen, ich glaube, ich hätte mehr Lust auf einen Flug zum Mond. Ich habe auch das Gefühl, es ist sicherer. Das haben wir irgendwie öfter gemacht. Und die Tiefsee, ich habe da das Gefühl, da sind so Fisch- und Walarten, die man noch nie gesehen hat. Da sind ja so richtige, da sind ja nochmal ganz andere Tiere. Ist so meine Wahrnehmung als Meeresbiologe. Deswegen, ja, mit einer Rakete auf dem Mond. Ich glaube, das. Was findest du besser?
Also erstmal fände ich es einfach sehr lustig, wenn du mit einer Rakete auf den Mond fliegen würdest und dann würde da so ein Alien-Wal plötzlich durchs All schweben, den noch nie ein Mensch gesehen hat. Und du denkst, fuck, da hätte ich auch in die Tiefsee gehen. Also ich glaube, ich würde auch eher auf den Mond. Schwierig. Ich wäre auf beides neugierig, das ist erstmal so ein Ding. Ne? Ich hätte auch vor beidem wahnsinnig viel Angst, aber ich wäre auch neugierig. Ich glaube auch, Rakete auf den Mond, aus dem ganz irgendwie banalen Grund, man kann da so weit gucken.
Ja.
In der Tiefsee kann man ja gar nicht weit sehen, weißt du?
Nee, genau.
Und du kannst dir auch eine Wand angucken, um nicht weit zu sehen, aber du kannst nicht jemals so weit gucken und tatsächlich auch noch was, also ich weiß, du kannst in den Himmel gucken, in die Sterne angucken, dann guckst du genauso weit, aber irgendwie sieht man ja dann plötzlich Dinge von ganz weit weg, die man einfach sonst niemals im Leben in echt sehen könnte.
Ja,
aber ich fände es eine schwierige Entscheidung, vielleicht beides nicht.
Vielleicht beides einfach hier, einfach Oberfläche. Ich finde auch Oberfläche am besten.
Bleiben.
Ja, ich finde einfach normale Oberfläche. Ist auch so mein Lieblingsort eigentlich auf der
einfach
Welt.
Einfach mal so gesundes Mittel, mal einfach in der Mitte bleiben.
Ja, genau. Genau.
Wir sind die Mitte.
Ja, ja. Es gibt einen Grund, weshalb wir hier sind und nicht oben und unten. Also hier fühlen wir uns wohl.
Ja. Wärst du auch so, wärst du, um jetzt mal in anderes Extrem zu geben, geht auch nach oben, aber nicht ganz so weit, so extremes Bergsteigern, Bergsteigern, wenn das steigern sich die Berge bis ins All, nein, extremes Bergsteigen, wärst du da zu haben?
Schwierig, extremes auf keinen Fall, aber so Bergsteigen finde ich schon, mag ich, also ich weiß gar nicht, ob ich das hier gemacht habe. Ich habe Wanderungen gemacht, die so ein bisschen anstrengender wurden. Ich weiß nicht, wann eine Wanderung aufhört und Bergsteigen beginnt. Aber ich habe letzten Sommer eine absolute Horrorstory gehört von einem sehr guten Freund und Comedian, Ivan Thieme, der eine Bergsteigerung gemacht hat in Österreich über einen berühmten Berg. Ich habe den Namen vergessen, aber es ist wohl ein ganz bekannter Berg, der immer wieder für tote Touristen sorgt, weil sich Leute überschätzen und nicht verstehen, worauf sie sich da eingelassen haben. Und ihm ist es auch passiert. Und es ist eine absolute Horrorgeschichte. Also er hat überlebt, offensichtlich.
Ich wollte gerade fragen.
Ja, ja, nee, also und das hat mich nochmal, also ohne dabei gewesen zu sein, ohne irgendwelche Berührungspunkte, einfach nur diese Geschichte von ihm zu hören, hat mich nochmal es hat mich so leicht schockiert, einfach nur diese Geschichte zu hören, weil es ja so schlimm war. Deswegen, nee, also ich würde es machen, wenn ich allgemein sagen würde, okay, Bergsteigen ist jetzt mein Ding und ich trainiere dafür, hol mir die Ausrüstung und so, und dann mache ich das kontrolliert, lasse ich mich auf diese Lebensgefahr ein, aber so einfach, nee, also würde ich auf jeden Fall nicht machen. Ja. Hast du schon mal sowas gemacht? Einfach so ein.
Nee, also ich bin auch bei so Wanderungen, die anstrengend werden, das, was du meinst, ja, bin ich voll dabei, finde ich super. Mhm. Aber ich glaube, das wäre auch so ein bisschen mein Maximum. Ich bin nicht so die extrem, also ich stehe nicht so mega auf Lebensgefahr.
Ich auch nicht. Ich glaube, da muss man der Typ für sein. Und was ich immer ein bisschen hatte, ist jetzt vielleicht irgendwie auf eine Art ein bisschen privat. Ich habe immer, als ich auch jünger war, hatte ich Angst davor, krass gefährliche Dinge zu machen und dann zu sterben und dass meine Eltern das dann mitkriegen. Ich hatte immer das Gefühl, ich kann denen keinen toten Sohn bescheren. So, das ist einfach gar nicht für mich drin. Ich hatte irgendwie so, ich habe mal gehört, Leute haben das, wenn sie selber Kinder haben, so, jetzt kann ich nicht einfach so sterben, weil ich muss mich kümmern. Und ich weiß nicht, ob das, vielleicht ist auch etwas, was so Leute mit Migrationshintergrund haben, so ein, weiß ich nicht, ob das jetzt ob das was damit zu tun hat, ob ich hier einen unnötig größeren Punkt mache, aber so ein, irgendwie so eine Art Verantwortungsgefühl meinen Eltern gegenüber, so, oh Mann, die waren schon Ausländer hier, die müssen jetzt nicht auch noch einen Sohn verlieren. mit einem erwachsenen Sohn einfach. Weiß nicht, ja. ich hatte das immer so im Kopf, so, oh nee, so wie kriegen die dann diese Nachricht? Das kann ich denen nicht antun. Ja.
Ja, ich verstehe. Ich, jetzt völlig ohne Migrationshintergrund würde ich auch das ungern, ne?
Ja.
Jetzt, aber ich, bei mir überwiegt tatsächlich, ich habe ein Kind, ne? Und mein erster, größter Gedanke, wenn irgendwas gefährlich ist, ist, ich muss überleben, weil ich ein Kind habe.
Ja, voll.
So,
ja, ist doch
gut. Ich würde das einfach dem Kind nicht antun wollen. Ja.
Ja.
Hey, wir haben noch ein Thema, das jetzt auch ein bisschen wahrscheinlich nicht so richtig in die schnelle Runde passt, aber hey, zum Abschluss.
Präsident Trump hatte die Macht, die gesamte Wirtschaft des Iran in einigen Minuten zu zerschlagen. Er hat sich für die Gnade entschieden. Das neue iranische Regime hat verstanden, dass Nachgeben viel besser ist als das Schicksal, das das Land erwartet hätte.
Pete Hexet, übersetzt, muss man sagen. Die Waffenruhe im Iran. Grund zum Aufatmen oder nur ein Luftholen vor der nächsten Eskalation?
Ja, das ist ja wirklich schwierig in der schnellen Runde.
Das ist das fröhliche Thema zum Abschluss.
Ja, also ich habe die Nachricht gestern erleichtert aufgenommen, gestern früh, als ich das gesehen habe, weil in der Nacht ja dieses noch nie dagewesene, absolut, also mir fehlen die Worte, in welchen Superlativen man eigentlich so eine Drohung einordnen müsste, diese apokalyptische Drohung. Muss ja gar nicht so viel interpretieren, dass damit eigentlich gemeint war, Atomwaffen und vielleicht auch nicht nur eine gegen Iran einzusetzen, einfach eine Zivilisation auslöschen. Ich weiß gar nicht, wer sowas je gesagt hat, seit Genghis Khan oder irgendwie sowas. Also das ist sozusagen, also allein sowas auszusprechen, ist ein eigenes Kriegsverbrechen. Also es hat was mit mir gemacht, ja. Ich war sehr beunruhigt. Ob das jetzt wirklich hier auf diese Sache zugeht und was das für die Welt bedeutet und auch, also irgendwann auch für uns hier und also ob das jetzt hier wirklich der dritte Weltkrieg gerade wird oder was auch immer. Und deswegen war ich ziemlich erleichtert erstmal, dass es zu dieser Waffenruhe gekommen ist. Jetzt wird man sehen, also denke ich, ob sich die Seiten dran halten. Israel hat direkt Libanon massivs angegriffen, also und soweit ich weiß, innerhalb von 10 Minuten 100 Bomben abgeworfen. Das sind so aktuelle Zahlen, was ich letztens jetzt hier noch vor der Sendung gesehen habe. Ich glaube, über 250 Tote. Und Israel besteht irgendwie drauf, dass der Libanon gar nicht Teil dieser Waffenruhe ist, was wiederum Iran und ich glaube auch Pakistan, was der Mediator war, gesagt haben, dass es quasi für den gesamten Krieg, für die gesamte Region gilt. Und ja, Israel hält sich nicht dran, nach allem, was ich sozusagen so weiß und sehe. Und ich glaube, es gab jetzt auch schon wieder Angriffe hin und her, deswegen, ja, ich müsste mal ein bisschen mehr nochmal Experten dazu sehen. Ich habe jetzt vor der Sendung ein Interview gesehen mit einem ehemaligen Präsidentenberater, der an der Uni von Chicago lehrt und im Pentagon gearbeitet hat, der eine ziemlich interessante Analyse abgegeben hat und gesagt hat, es ist quasi immer noch, die sind immer noch in der Eskalation gefangen, beide Seiten oder beziehungsweise die USA, und es ist quasi überhaupt nicht nach Waffenruhe aussieht und das, ja, aber das habe ich jetzt mir noch nicht mal zu Ende angeschaut und ich gucke andere Dinge die ganze Zeit und versuche mir da ein Bild zu machen. Ich persönlich bin jetzt nicht optimistisch, dass jetzt sozusagen Ende, also Friede, Freude, Eierkuchen oder was auch immer ist. Es ist ein bisschen absurd, wie Pitexev die Sache darstellt, weil man sich ja auf den 10-Punkte-Plan von Iran geeinigt hat als Grundlage für die Verhandlungen. Also innerhalb dieser Sache sieht es erstmal danach aus, als hätte sich Iran durchgesetzt, dass deren Punkte angenommen wurden, um auf deren Grundlage zu verhandeln, was Trump auch getweetet hat, dass es workable sei, soweit ich weiß, war das die Wortwahl. Genau, also dieser massive Angriff auf Libanon durch Israel ist eigentlich ein Grund, sehr großer Grund, pessimistisch zu sein, dass diese Waffenruhe torpediert wird, im Prinzip. Und dass beide Seiten wieder anfangen, aufeinander zu schießen. Ich bin kein Experte oder so, aber es für mich fühlt es sich nicht so an, dass das sozusagen jetzt, das war es nun wirklich. Und dann steht im Raum, ob Iran das jetzt als Anlass nimmt, zu sagen, okay, hier wurde, nachdem man in Verhandlungen war, zweimal während Verhandlungen wurde man angegriffen. Es gibt die krassesten Sanktionen, die, glaube ich, irgendein Land je abbekommen hat, seit Jahren schon. Und man hat jetzt sozusagen zwei Angriffe während laufender Verhandlungen gehabt, obwohl man auch Kompromissbereitschaft gezeigt hatte und so weiter. Und die USA sind aus dem Atomabkommen einseitig ausgestiegen, an das sich Iran die ganze Zeit gehalten hatte. Und ganz viele weitere Argumente, dass Iran jetzt sagt, nach dieser wir löschen eure Zivilisation aus Drohung, ist es rational, jetzt eine Atombombe zu bauen, um abzuschrecken, damit das nicht nochmal passiert. Das kann auf jeden Fall sein, dass es sozusagen, dass es dann irgendwann diese Entscheidung gibt, dass das Land eine Atombombe braucht. So. Und was dann passiert, weiß ich auch, also das ist dann alles offen, aber ja, also diese Drohung und diese Art und Weise ist mehr als inakzeptabel. Also es gab ja auch Stimmen in den USA, die dann gesagt haben, eigentlich müsste er des Amtes enthoben werden. Also es müsste jetzt eigentlich irgendein Mechanismus, ich glaube Artikel 25 oder was auch immer der Verfassung der USA, müsste aktiviert werden, weil er anscheinend nicht mehr klar denken kann. Also das ist jetzt auch keine Neuigkeit.
Ja, aber trotzdem, das denkt man bei vielen Dingen, die er sagt und tut, aber schon noch mal krasser als vorher.
Genau, also das ist sozusagen, das kann man gar nicht, also das hat mich so erschüttert, auch teilweise, wie hier darüber berichtet wurde, weil ja, es wurde schon darüber berichtet und ja, aber ich meine die Vorstellung, dass Putin sowas ausspricht oder Xi Jinping, was hier los wäre, also wirklich, was hier los wäre, wenn sowas ausgesprochen würde gegenüber der Ukraine. Und zu Recht, also was hier los wäre. Und hier wurde das so abgetan als, der ist schon crazy, oder? Also ist schon krass, finden wir auch nicht gut, was der da so sagt. Aber es ist eine explizite Drohung, wie gesagt, man muss sich das ja gar nicht mehr ausdenken, eine Zivilisation auszulöschen. Und ja, ich lebe nicht in Iran, deswegen halte ich mich bei einigen Sachen so ein bisschen zurück. Ja, ist jetzt sozusagen für Iraner oder für, es gibt ganz viele verschiedene Menschen in dem Land, die ganz viele verschiedene Positionen haben. Das kann man jetzt sozusagen nicht einfach so von außen ja, ich habe keine empirischen Daten, ja, ich habe keine Meinungsumfragen oder so, aber was ich nur sagen kann, ist, viele quasi Experten, die ich dazu höre, und man muss dafür auch gar kein Experte sein, es wird einfach einen Punkt geben, wo es für, wenn man jetzt Iran und das Regime und diese ganze Islamische Republik und das ganze Autoritäre und all das mal zur Seite legt und auch die Ideologie beiseite legt, sondern das Land einfach als, wenn man sagen würde, was würde ein rationaler Akteur machen, der sich mit so einer Bedrohung konfrontiert sieht und Uranium hat, dann würden jetzt einige Experten sagen, ja, ein rationaler Akteur würde jetzt anfangen, eine Atombombe zu bauen, was sie bisher nicht gemacht haben. Und das ist dann einfach die Kalkulation oder das Spiel, das dann einfach läuft, so wie sehr möchte ich die Kalkulation auf deren Seite so verändern, dass es einfach so rational wäre, eine Atombombe jetzt zu bauen. So, weil man es damit zu tun hat. Also damit meine ich vor allen Dingen den USA.
Mit
der Drohung und, ja. Und auch, also unabhängig von der Einsatz von Atomwaffen, auch die Drohung, Brücken, Kraftwerke, Elektrizität, all das sind schwere, schwere Kriegsverbrechen. Es wurden es wurden Universitäten zerbombt, es wurden Rote Kreuz, also es wurden medizinische Einrichtungen zerbombt, es wurde der größte Hersteller von Medikamenten zerbombt, das Pasteur-Institut, was über 100 Jahre alt ist, glaube ich, das ist eine medizinische Einrichtung, die, soweit ich weiß, wichtig ist für die Forschung und so weiter von Impfstoffen. Es wird sozusagen, das sind alles Kriegsverbrechen und es ist eine Kriegsführung, die sich gegen das komplette Land richtet. Und das ist das ganz große Problem. In der Rhetorik redet man darüber, ja, wir greifen hier die Islamische Republik an und so weiter. Aber es hat sich irgendwie relativ schnell herausgestellt, es ist ein Angriff auf die Gesamtheit. Also wenn man selber explizit von ziviler Infrastruktur spricht, selber Brücken zerbombt, die dann postet und stolz postet, guck mal, wir haben eure größte Brücke zerstört und all das. Das ist also, kein Iraner profitiert davon. Also ich weiß gar nicht. Aber es gibt Leute, die das, glaube ich, immer noch teilweise denken, also auch Iraner. Ich kann nicht in deren Kopf schauen, ich weiß nicht, wie sie dazu kommen. Es gibt Leute, die ein Riesenproblem, glaube ich, haben werden mit dem, was ich jetzt hier gerade sage. Aber ich finde es furchtbar und ich wünsche, dieser Krieg würde einfach endgültig aufhören und dass es eine allgemeine Einigung gibt. Und dass es dann nicht so eine Sache gibt, dass man jetzt damit leben muss, dass alle paar Monate oder alle paar Jahre da ein Krieg ausbricht. So.
Ja. Man muss vollständigkeitshalber vielleicht noch kurz sagen, dass bei uns gerade Donnerstagmittag ist.
Ja.
Der Podcast wird ja morgen erst, ne, am Freitag veröffentlicht. Mhm. Wer weiß, was bis dahin passiert. Ne? So, das will ich nur einmal einwerfen, damit sich, falls dann alles schon wieder anders ist, falls irgendwas Schreckliches passiert von heute bis morgen, hoffen wir es nicht, also noch was Schreckliches, ihr euch nicht wundert.
Ja.
So,
ja,
ja. Ich weiß nicht so richtig, wie wir von da weiterkommen zum nächsten Punkt, aber ja. Manchmal ist der Weg ja einfach, ihn zu gehen. Hey.
Eine letzte Frage.
Wie ich plötzlich wie so eine Motivationstrainerin klinge. Manchmal ist der Weg einfach, ihn zu gehen. Auch nicht, ich hätte auch nicht gedacht, dass das ein Satz ist, der mal mir über die Lippen kommt. Diese letzte Frage, die machen wir immer am Ende einer Folge.
Ja.
Und es sind streng genommen natürlich immer zwei Fragen. Denn ich stelle dir eine und du stellst mir eine. Wir können da wegkommen von der Politik. Wir können aber auch bleiben bei der Politik. Ist völlig egal. Es kann lustig oder ernst sein. Das ist auch völlig egal. Und du entscheidest, wer anfängt. Willst du deine Frage zuerst stellen oder soll ich meine zuerst stellen?
Ich stelle meine zuerst, dann habe ich meine hinter mir.
Ja.
Ist für mich einfacher. Also wir hatten ja gerade schon beim Schwarzfahren Entkriminalisierung. Meine Frage an dich wäre, wenn du dich jetzt quasi entscheiden müsstest oder was fällt dir ein, was wäre noch eine Sache, man hat es ja schon bei Cannabis und so weiter gehabt, was kann man noch entkriminalisieren? Was würde Sinn machen?
Gendern.
Ah.
Also ist ja, gibt ja Genderverbote.
Ach so, stimmt. Gibt's wirklich?
Ach so, das halt, ja, ich glaube, also es ist natürlich, es gibt so, zum Beispiel in Bayern und so, da sind so, naja, so diese Sonderzeichen, Gendersternchen, Doppelpunkte, Unterstriche und so, das ist in Behörden und Schulen und Hochschulen und so, da ist das verboten.
Ist
das ist natürlich
verboten.
Kein allgemeines Genderverbot.
Ja.
Aber sagen wir mal so, ich finde, deshalb sollte niemand ins Gefängnis kommen. Ich finde das ja immer egal wie man jetzt grundsätzlich zu geschlechtergerechter Sprache steht, in der Rhetorik immer ganz interessant, ne? Dass so über Genderpflicht gesprochen wird, die ja dann doch ausschließlich eine gefühlte ist. Es dann aber tatsächlich Genderverbote gibt. Und ich finde es grundsätzlich wichtig, auch in der Sprache alle Geschlechter sichtbar zu machen, bin aber absolut der Meinung, dass alle Menschen das für sich selbst entscheiden sollten. Und dann kann es aber auch keine Genderverbote geben. Deswegen gegen Genderverbote, Gendern entkriminalisieren.
Das finde ich aber wirklich sinnvoll. Und ich fände es verrückt, wenn es den Fall gäbe, das müssen wir mal recherchieren, wenn jemand fürs Gendern im Gefängnis landet. Das ist das langweiligste Verbrechen. Also ich meine, das
ist so geil.
Dafür in den
Knast. Was hast du mal? Ich habe jemanden ermordet und du, ich habe gegendert.
MörderInnen oder was auch immer. Ja, finde ich krass. Ich muss sagen, das ist aber ein Gefühl, das ich seit Jahren habe, dass nämlich die gesamte Debatte ums Gendern nervt. Also alle Lager. Also ich finde es verrückt, dass das ein Thema wurde, dass so viel geistige Energie darauf gegangen ist. Ich kann es total verstehen, wenn Leute gendern wollen. Und ich kann es auch irgendwie total verstehen, wenn Leute das einfach nicht machen wollen. Und ich finde beides irgendwie ein bisschen egal.
Du bist aber auch ein Mann, muss man an der Stelle sagen. Ja, für dich ist es natürlich ein bisschen egaler.
Ja, es ist, also das stimmt vielleicht, aber ich denke mir so, hey, mach das, also sozusagen gender mich, gender alles und ich schau, was ich mache. Es gibt so wichtige Themen und ich habe immer das Gefühl gehabt, das sind so Themen, wo man einfach so Kulturkämpfe austrägt, einfach die wichtigen Fragen, damit dieses Cum-Ex-Ding weiterläuft, ganz stumpf gesagt. Ja, während wir darüber reden, werden Milliarden geklaut einfach. Und dann denke ich mir so, nee, das sind so Themen, die so, wir sind alle auf einer Seite eigentlich bei den wichtigen Themen, aber das sind ja so, das sind diese Kulturkämpfe, die uns in Camps teilen und uns davon ablenken, dass der Feind ist oben. Dass die uns gerade beklauen.
Ja, das ist auch so, absolut. Ja. Also keine Partei spricht so viel übers Gendern wie die AfD.
Voll,
das hat einen Grund,
genau.
Ne?
Das ist
also die wollen das ja hoch. Niemand spricht, glaube ich, so viel darüber wie Markus Söder. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht belegt, aber er spricht schon sehr viel darüber.
Ja.
Das ist absolut so und das ist gewollt, damit alle genervt von dem Thema sind. Und
voneinander.
Damit wird ja auch so getan, genau, und damit wird ja auch so getan, als würden diejenigen, die geschlechtergerechte Sprache befürworten, das die ganze Zeit nach oben bringen. Ne? Also dieses ständige, jetzt reden wir da schon wieder drüber, das schreibt man natürlich intuitiv erstmal denen zu, die eine Veränderung wollen. Ne? So, und
genau.
Das ist sehr wirkungsvoll und ich kann das total nachvollziehen, mich nervt es auch.
Aber es wird tatsächlich, das finde ich ein sehr guter Punkt, das wird tatsächlich von den Rechten die ganze Zeit benutzt. Die sind eigentlich so die super sensiblen und total genervt und die können es kaum, also die können gar nicht genug davon haben, von diesem Thema. Also sie lieben es. Wirklich.
Ja, ja. Es ist auch ein Wirkungsvolles, also das muss man ihnen lassen, es ist ein total wirkungsvolles Mittel. Also es ist ja auch erfolgreich. Ich glaube wirklich, diese Gender-Debatte, die ist, ich weiß nicht, ob die noch auf den grünen Zweig zu kriegen ist. Ne? Also die ist, also da, alle haben jetzt ein Gefühl dazu und sagen irgendwie, hör mir auf damit, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. So. Und das, ich kann das auch nachvollziehen. Es ist halt ein bisschen schade. Also ich bin ja auch, habe ich schon ein paar Mal gesagt, sehr für inkonsequentes Gendern. Ne? Für mich geht es nicht um Regelverliebtheit, aber wir haben halt eine männlich geprägte Sprache und es wäre schön, da so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen und so. Und wenn alle, sagen wir mal, ein bisschen konstruktiver und friedlicher eingestellt wären, dann wäre das bestimmt auch machbar. Aber ja, also ich würde sagen, Gender nervt mich nicht, weil die Debatte nervt mich.
Genau, genau. Also mir ist es komplett egal. Also ich finde, ich weiß nicht, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen doll gesagt, aber ich finde, jeder, der eine krasse Meinung zum Gendern hat, ist irgendwie Teil des Problems.
Aber das finde ich eigentlich schon, weiß ich nicht, ich würde da nicht ganz mitgehen, weil ich finde jetzt so zu betonen, wie egal es ist, ist ja auch nicht die Lösung. Weil Sprache ist wichtig, Sprache formt Bewusstsein, wissen wir alle eigentlich. Und es ist nicht völlig egal. Man kann ja auch darüber reden. Also wir sind ja als Gesellschaft schon in der Lage dazu, über verschiedene Dinge zu sprechen. Man könnte auch, wenn man sozusagen gar nicht so ausführlich und so wiederkehrend immer mal wieder so ein bisschen darüber reden würde, könnte man das Problem ja schon lösen und hätte noch genug Zeit, um über Cum-Ex zu reden.
Wahrscheinlich, und ja.
Dann müssten die Debatten aber halt anders stattfinden. Genau. Und das ist ja von populistischer Seite nicht gewollt. Und es ist so leicht, diese Debatte zu emotionalisieren und so, ne?
Okay, da gehe ich quasi mit, weil es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, man fängt, also die Linke oder wer auch immer sich fürs Gendern einsetzt, hat diese Diskussion angefangen und dann wurde sie quasi von rechts ein bisschen gekapert. Und für die ist es halt jedes Mal Futter, wenn es angefangen wird. Und ich glaube, mein Problem ist einfach so, ja, gib denen kein Futter oder lass uns das. Ich glaube auch, das ist nicht mehr auf den grünen Zweig zu kriegen. Das ist einfach eine völlig verseuchte Debatte geworden, wo es einfach nur noch. Es ist so ein Triggerwort, wo Leute einfach nur noch emotional reagieren, sobald irgendjemand was in die Richtung sagt aus irgendeinem Lager. Und ja, ich weiß nicht, ich sehe dieses Größere einfach so, dass ich mir denke, es wird einfach nur missbraucht für Spaltung.
Ja, voll. Zugleich gibt es aber schon, ich beobachte schon so eine gewisse Diskursverschiebung, die, glaube ich, ungewollt ist, weil ich, wie gesagt, ich gendere so ein bisschen inkonsequent, ne? Ich mache mal die männliche, mal nur die weibliche, mal mit Gendersternchen, alles so ein bisschen durcheinander. Und wenn Leute so meine Videos gucken zum Beispiel oder diesen Podcast hören, dann sagen sie gerne immer mal wieder, oh, und da hast du aber nur die männliche Form benutzt. Und dann denke ich immer, wie lustig, es ist in euren Köpfen eigentlich schon angekommen, auch wenn ihr das gar nicht wolltet. Es ist euch nämlich aufgefallen, was euch vor 10 Jahren noch nicht aufgefallen wäre.
Ja.
Hey, meine Frage an dich. Ich habe gelesen, du hast ein Politikwissenschaftsstudium angefangen, aber ich glaube nicht abgeschlossen,
doch,
wenn ich das richtig gesehen
habe. Ich bin Bachelor of Arts. Ich habe das Masterstudium dann unterbrochen und dann abgebrochen. Nach der Hälfte so ungefähr, ja.
Und warum hast du angefangen und warum hast du abgebrochen am Ende?
Ich habe angefangen, weil ich das so für richtig gehalten habe. Ich habe damals
ein guter Grund.
Ja. Ich war einfach super interessiert und mir hat das auch Spaß gemacht. Und ich habe versucht, 2 Masterstudiengänge gleichzeitig hinzukriegen. Und im Endeffekt beides abgebrochen. Ich habe Nordamerika-Studien studiert im Master an der FU und über die Fernuni Hagen noch Governance. Und so ein bisschen mein Gedanke war, ich war damals sozusagen noch durch das Studium und jetzt so hobbymäßig sehr interessiert an Irans Außenpolitik und vor allen Dingen den Beziehungen zu den USA. Und das sozusagen aus beiden Perspektiven so ein bisschen zu beleuchten hatte da auch Spaß dran, nur habe ich währenddessen gemerkt, ich will eigentlich diese Sache mit Bühne machen, weil ich so im Bachelorstudium schon einmal aufgetreten bin und dann irgendwie ein halbes Jahr nicht und dann noch einmal und immer so mit dem Gedanken gespielt habe, hey, ich würde eigentlich gerne Comedy machen, ich will irgendwie auf der Bühne sein und witzig sein und dann gab es irgendwann den Punkt im Studium, wo ich mir dann gedacht habe, okay, dann pausiere ich das jetzt hier einmal und probiere diese Comedy-Sache mal richtig aus. Und das war 2015 und dann habe ich es pausiert, habe es ausprobiert, da hat sich gerade die Berliner Comedy-Szene gebildet und ich war quasi bei der Geburtsstunde mit dabei und konnte sozusagen mitmachen und das war so eine schöne Zeit, wenn sich so eine Szene gerade neu findet und aufbaut und man diese Sache machen kann und einfach so, das ist eine Zeit, die ich irgendwie besonders schöne Erinnerungen habe. Und dann nach ein paar Monaten war klar, ja, ich werde nicht zurückgehen ins Studium. Und dann war ich noch irgendwie eingeschrieben, ein Jahr lang, und dann habe ich mich exmatrikuliert und dann bin ich nur noch aufgetreten.
Aber das ist doch eine total tolle Luxussituation eigentlich, wenn man zwei Dinge hat, die einem Spaß machen, und dann entscheidet man sich für eins von beiden, weil es noch mehr Spaß macht. Das ist doch voll gut.
Ja, genau so war es.
Ich wollte noch so ein bisschen schleimig enden und sagen, wir freuen uns auf jeden Fall alle sehr, dass du dich für die Bühne entschieden hast.
Vielen Dank. Ach, kann ich noch meinen Podcast droppen?
Sag deinen Podcast, auf jeden
Fall. Ich habe einen Podcast, der heißt die Kavus Kalanta Show. Sehr einfach, sehr einfach zu merken. Und der ist auch überall, wo es Podcasts gibt, Spotify und überall anders. Hört gerne rein.
Das war unser Podcast für heute, Bosettis Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns das wie immer sehr gerne schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn euch diese Folge nicht gefallen haben sollte, dann dürft ihr uns das wie immer sehr gerne nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Und ihr dürft diesen Podcast sehr gerne abonnieren. Weiter geht's in 2 Wochen am 24. April, dann mit Klaus von Wagner. Keine Ahnung, wer das sein soll. Nein, er ist toll. Ihr kennt ihn alle. Es ist der eine oder der andere von der Anstalt. Und wir alle lieben ihn sehr. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Kavus.
Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ein Podcast vom NDR, alle 2 Wochen neu.